Und nun lese ich Vers 18 bis 21 aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefs, wo uns die Berufung zur Tat des Glaubens beschäftigen soll, die Berufung zu unserem Sein, was wir in Jesus geworden sind. Jakobus, der ja aus der Praxis für die Praxis schreibt, der sich ja nicht damit begnügt, einfach nur den Glauben an Jesus Christus darzustellen, sondern sagt, der Glaube muss sichtbar werden. Er muss in unserem Leben Taten hervorbringen können, sonst ist der theoretische Glaube doch tot. Er, also Gott, hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Soweit Gottes Wort. Ich denke, nicht nur die äußeren Gegebenheiten, dass es früher dunkel wird, haben wir zu registrieren und werden für manche Menschen schwer, legen sich auf ihre Psyche, sondern auch das gesamte Tages- und Weltgeschehen bringt uns oft in die menschlichen Abläufe zu stark hinein, sprich in die Dunkelheit. Durch diese Briefe, die wir bekommen haben, durch Boten, die Gott gebraucht hat, soll all denen, die Jesus Christus aufgenommen haben im Glauben, immer wieder deutlich gemacht werden, wer sie sind. Ich denke, ich sage nichts Besonderes, ich merke das auch bei mir. Man denkt immer oftmals, dass man nur ein Mensch ist. Und sobald ich wieder in diese Region falle, ich bin nur ein Mensch, handle ich auch nur wie ein Mensch. Und lass auch gar keine anderen Möglichkeiten zu des Handelns, als nur die ein Mensch tun kann. Aber die Bibel sagt uns, wir sind auch Gottes Kinder. Und das soll sogar über unser Menschsein stehen und bewusst bleiben. Und zwar Gottes Kinder nicht im Verhältnis zur Ewigkeit allein, dass man sagt, später bin ich mal ein Gotteskind, sondern durch die Wiedergeburt im Geist bin ich jetzt ein Gotteskind. Und diese Gotteskindschaft soll über meinem Menschsein Wirklichkeit werden in der Tat im Leben. Das heißt, ich darf Dinge tun als Gotteskind, die ich als Mensch nie tun würde. Wenn wir das ganze Kapitel 11 im Hebräerbrief lesen, lesen wir von diesen Gotteskindern, dass sie Dinge getan haben, die ein Mensch nie tun würde. Sie haben Glauben investiert, wo überhaupt nichts zu sehen und zu hoffen war. Unmöglichkeiten haben sie im Glauben angenommen und haben daraufhin gehandelt, als ob sie real wären in dem Menschsein. So haben sie gehandelt und erlebten, dass dieses Handeln als Gotteskind eine gewaltige Frucht und ein Zeugnis hervorbrachte. Daran sollen wir uns erinnern und nicht uns dem Menschsein allein wieder überlassen. Denn wir sind ja aus der Finsternis, so sagt uns die Schrift, herausgerufen worden in das ewige Licht Gottes. Und das ist ja auch nicht nur ein theoretischer Satz. Also ich persönlich würde im Glauben scheitern, wenn das nur Theorie wäre. Ich würde nicht einen Tag länger Jesus folgen wollen, wenn das nicht Praxis sein könnte. Ich würde untergehen. Ich würde die Spannung überhaupt nicht aushalten können. Ich glaube an Jesus, der alles vermag, und auf der anderen Seite schaffe ich gar nichts. Er ist nicht da. daran würde ich kaputt gehen. Es muss eine Realität sein. Und das will uns auch der Jakobusbrief deutlich machen. Die Realität als Kind Gottes senkt sich nieder auch in euer Menschsein, in eure Gebete hinein, in eure Handlungen hinein. Denn ihr seid geadelt worden. Gott hat uns geboren. Und zwar wozu geboren? Nach seinem Willen, sein Willen tun zu können. Wer könnte denn sonst Gottes Willen tun, wenn nicht die Kinder Gottes durch den Geist Gottes? Niemand kann den Willen Gottes tun. Darum steht ja im Römerbrief auch geschrieben, alle sind Gott schuldig. Keiner hat den Willen Gottes getan. Keiner. Deswegen musste Jesus für alle sein Leben geben, weil keiner den Willen Gottes getan hat nicht, und konnte auch nicht tun. Hatte kein Vermögen. Das Menschsein hat kein Vermögen, den Willen Gottes zu tun. Nur die Gotteskindschaft durch den Heiligen Geist befähigt plötzlich den Gläubigen, Dinge zu tun nach dem Willen Gottes. Wir beten ja nicht umsonst im Vater unser, dein Wille geschehe. Und dann sagen wir ganz genau, welcher Wille? Der, der im Himmel geschieht, der soll auch auf der Erde geschehen. Wir sagen nicht, dein Wille geschehe, indem wir unseren Willen hier auf Erden verwirklichen können, sondern dein Wille geschehe, so wie im Himmel, also auch auf Erden, durch deinen Geist, auch in uns. Und das ist nicht ein hohles Gebet, sondern ein Gebet, was ja Verheißung hat, ein Gebet, was genau diesen Punkt anspricht. Ich als Kind Gottes habe jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes dieses Potenzial bekommen, das Gute zu tun. Gott hat uns also gezeugt. Wir sind nicht durch Menschenwillen gezeugt, sondern durch Gottes Willen gezeugt. Und das ist eine ganz neue Prägung, die wir immer wieder wahrnehmen sollen in unserem persönlichen Alltag. Wir haben also durch diese Zeugung, so ähnlich wie bei einem Menschen, wir wundern uns ja manchmal, was unsere Kinder für Eigenschaften haben und wie willensstark vielleicht plötzlich ein Kind ist. Und dann schauen wir in die Elternschaft zurück und sagen, na bitteschön, der Vater oder die Mutter ist genauso. Sie sind durch das Fleisch gezeugt und haben die Eigenschaften mitbekommen, die bei den Eltern vorhanden waren. Und so ist es auch, wenn wir von Gott gezeugt sind, dann bekommen wir durch diese Zeugung auch seine Eigenschaften und seinen Willen mit, dass wir nach seinem Willen handeln können. Das ist der Grund der Zeugung der Kinder Gottes durch Gott. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir mal in diesem Zusammenhang Folgendes. Wir kennen diese Verse, aber in diesem Zusammenhang verstehen wir es vielleicht besser. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu werden. Also nicht nur Menschenkind zu sein, sondern Gotteskind zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt kommt die Begründung. Wie sind sie gezeugt? Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Hier wird also deutlich gemacht, da ist was ganz Neues. Und an das sollen wir uns erinnern. Bin ich aus Gott geboren, dann soll ich auch in diesem neuen Zustand leben und Taten tun. Oder bin ich nur aus Blut und nach dem Willen des Fleisches des Mannes gezeugt und geboren? Ja, äußerlich ja. Äußerlich haben wir alle Väter und Mütter. Aber geistlich haben wir den himmlischen Vater zum Vater. Wir sind gezeugt durch ihn. Diesen Unterschied sollen wir unbedingt in unserem eigenen Leben zunächst erstmal erkennen. Mir liegt es ferne, immer nur auf das Zeugnis für andere hinzuweisen. Das ist nur ein Ausfluss des Lebens als Gotteskind. Aber das Hauptaugenmerk wie Jakobus, auch wenn Luther sagte, das ist eine strohende Epistel, was da der Jakobus schreibt, das Hauptaugenmerk lag darauf, sieh zu, dass du selber erstmal in deiner Gotteskindschaft stehst. Und dann wirst du automatisch auch ein Zeuge Jesu. So wie es der Herr gesagt hat vor Pfingsten. Wartet zu Jerusalem. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also ihr müsst erstmal in der Gotteskindschaft bewusst stehen und immer wieder dies dankbar neu erkennen. Dann werdet ihr automatisch, so sagt uns das Wort, Zeugen Jesu sein. Darum sagt ja auch Petrus, die Apostel haben ja durch den Heiligen Geist immer Gleiches, wenn auch anders ausgedrückt, aber Gleiches ausgesprochen von der Nachfolge Jesu, von der Ehrung der Gotteskinder. 1. Petrus 4, Vers 2 und 3. Die übrige Zeit, also nachdem ihr Gotteskinder geworden seid, nachdem ihr gezeugt worden seid von Gott nach seinem Willen zu seinem Willen, sollt ihr die übrige Zeit, die ihr noch auf Erden lebt, das heißt ihr im Fleisch, nicht den Begierden der Menschen, sondern diesem Willen Gottes leben. Hier können wir also auch verstehen für uns persönlich, wie oft wir danach fragen oder fragen müssen, ob wir noch den Willen Gottes tun. Also ich für meinen Bereich bete jeden Tag mit dieser Frage darum. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Tue ich deinen Willen? Und es gibt so viele Handhabungen im täglichen Leben, wo man einfach fragen muss, Herr, ist das jetzt dein Wille? Oder soll ich das lieber lassen? Das sind manchmal ganz natürliche Dinge. Aber wenn man den natürlichen Dingen wieder mehr nachgeht als dem Willen Gottes, verzettelt man sich wieder in der Welt und versinkt erneut in Traurigkeit. Und das soll nicht geschehen. Dass ihr die übrige Zeit, die ihr hier auf Erden lebt, dem Willen Gottes lebt. Denn es ist ja genug, dass ihr in der vergangenen Zeit nach heidnischem Willen gelebt habt. Sprich, nach menschlichem Willen. Die Heiden fragen nicht nach dem Willen Gottes. Sie leben nach dem menschlichen Willen, der gefördert wird auch von dem Fürst der Finsternis. Aber das ist genug. Die Kinder Gottes sollen das jetzt nicht mehr tun. Sie sollen nicht mehr in Ausschweifung, in Begierden, in Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichen Abgötterei leben, sondern immer nach dem Willen Gottes fragen. Wir merken also, die Apostel sind alle durch denselben Geist geführt. Und im Römerbrief schreibt Paulus auch Folgendes. In Kapitel 8, Vers 29, von dieser Gotteskindschaft, von diesem Gezeugtsein als Gotteskind, zu welcher Berufung sie gezeugt worden sind, da heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Das ist der Grund. Die hat er ausersehen, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Das heißt also eine Dienstgemeinschaft oder Lebensgemeinschaft nach dem Willen Gottes. So wie Jesus, der Sohn Gottes, nach dem Willen des Vaters lebte, sollen die anderen, die jetzt auch gezeugt worden sind zu Gottes Kindern, auch nach demselben Willen leben. In derselben Art, mit demselben Wesen Jesu, mit denselben Taten des Glaubens zu Gottes Ehre. Welch ein hoher Anspruch, dem wir gar nicht gerecht werden können als Mensch. Wenn ich nur Mensch bin, dann kann ich die Bibel zuschlagen und sagen, das ist unmöglich. Das kann ich nicht. Aber weil wir nicht nur Mensch sind, sondern Kinder Gottes, ist uns das Potenzial, dies tun zu können, gegeben. Praktischer Glaube an Christus bekundet in uns, ich will handeln nach dem, was Gott will und wie er will. Also nicht nur, was er will, sondern auch die Art, wie er will. Das ist praktischer Glaube. Ein zweites, wir sind gezeugt durch das Wort der Wahrheit, haben wir gelesen. Das heißt, durch das unveränderliche Wort sind wir gezeugt. Und das Wort ward ja Fleisch, das ist Jesus Christus. Darin sind wir gezeugt, das ist diese Beständigkeit. Das heißt, Kinder Gottes dürfen in der Beständigkeit dieses Wortes leben. Das ändert sich nie, zu keiner Zeit. Es hat Bestand über alle Jahrtausende hinweg, ist immer dasselbe. Gott ist immer derselbe, das fleischgewordene Wort ist immer dasselbe. Es ist das Wort der Wahrheit, wie Jesus ja sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin das Wort und in diesem Wort sind wir gezeugt als Gottes Kinder. Das ist also ein sicherer Stand, als Gottes Kind zu leben. Als Menschenkind zu leben ist sehr unsicher, weil die Welt vorgibt, wie ein Menschenkind zu leben hat oder nimmt dem Menschenkind weg, was es braucht zum Leben. Da gibt's keine Sicherheit. Aber im Gotteskind, in der Gotteskindschaft ist diese Sicherheit begründet durch das immerbleibende Wort, durch den immerbleibenden Herrn, der unveränderlich ist. Er wird also nicht nur das lebendige Wort genannt, sondern er wird genannt das lebendige Wort, weil er lebendig macht. Ich habe ja vorhin einleitend gesagt, die dunkle Jahreszeit legt sich bei vielen auf die Psyche. Beim Gotteskind muss das nicht sein. Es wird durch den Lebendigen, das lebendige Wort, lebendig gemacht. Wir haben Grund zur Freude, auch wenn es draußen dunkel ist, auch wenn es regnet oder schneit, auch wenn Krieg und Kriegsgefahr laut wird. Haben wir Grund in der Gotteskindschaft zur Freude. Und das gilt es immer wieder zu entdecken, jeden Tag aufs Neue. Sonst fallen wir zurück in das nur Menschsein. Gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Im Gegensatz zu dem Gesetz, wo es ja heißt, der Buchstabe, der macht ja kaputt und tötet, macht ihm das Wort der Wahrheit in Christus lebendig. Warum? Weil das Kind Gottes, der Wiedergeborene, in den vollbrachten Willen Jesu hineinkommt. In das erfüllte Wort. Das Gesetz stand dem Menschen nur vis-à-vis und er versuchte es zu erfüllen, ging aber nicht. Jetzt kommt er aber als Kind Gottes, gezeugt in der Wahrheit, in den erfüllten Willen Gottes, in die erfüllte Wahrheit und lebt da drin. Er braucht nichts mehr zu erfüllen. Er lebt in dieser erfüllten Wahrheit, im Wort. Das ist was ganz Neues. Hier hört jeglicher Stress, etwas ausrichten zu wollen, auf. So wie im Alten Bund, und wir können das ja sehen, manchmal ist es schmerzlich anzusehen, wenn man in Israel ist, wie besonders fromme Juden viel beten und mit ganzem Körpereinsatz beten und sich dann noch eine Schachtel an die Stirn bringen und auf den Arm, weil sie sich an Gottes Wort erinnern wollen und vieles andere machen und doch nicht zum Ziele kommen. Aber wir sind gezeugt in dem Wort der Wahrheit. Wir schwimmen geradezu in der Vollendung des Wortes des Gesetzes. Und das kann nur Freude auslösen, niemals Leid. Verstehen wir? Wenn wieder die Traurigkeit uns erfasst, müssen wir uns fragen, erinnere ich mich noch, dass ich ein Kind Gottes bin? Dass ich gezeugt bin im Wort der Wahrheit? Nur wiederholte Sünde kann diesen Zustand verdunkeln und aufhalten. Der Glaube an Jesus Christus soll sichtbar werden in dem Gläubigen, in dem, was der Gläubige tut, weil er tut, was Gott gefällt. Und somit im eigenen Leben froh wird und für den Nächsten ein Segen. So wie Jesus es selbst sagt, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und was hat der Erstgeborene getan? Er sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und jetzt viele Brüder, wir tun alle Zeit, was dem Vater gefällt. Wir wissen, dass das nicht immer so ist bei uns. Aber das ist der Anspruch an das Kind Gottes. Und das ist der Zuspruch, das kannst du tun. Denn wenn Jesus, der Erstgeborene, unter den Brüdern ist, unter allen gezeugten Kindern Gottes, dann dürfen diese Brüder auch das tun, was der Erstgeborene tat. Und das ist auch die Frucht des Wesens. Und wie oft muss ich mich daran erinnern lassen, dass ich als Gotteskind Liebe üben darf, dass ich Freude haben darf. Und dass ich vor allen Dingen Frieden haben darf. Gerade in den letzten Zeiten habe ich oft dem Herrn gedankt, danke Herr, dass du mir Frieden gibst. Dass ich im Frieden sein kann. Und in der Geduld, dass das auch aufbrechen darf in der Freundlichkeit, in der Gütigkeit. Glaube habe, der alles für möglich hält. Sanftmut, Keuschheit, wie es hier heißt im Galaterbrief. Und das Dritte, und das ist auch die Ehrung, die hier Jakobus mit hervorkehren will. Was bedeutet denn das? Dass wir gezeugt sind zu Kindern Gottes aus seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit. Das heißt, dass wir Erstlinge seiner Kreaturen sind. Was ist ein Erstling? Können wir sagen, na gut, Erstling, schön, das ist ein schönes Wort, aber was bedeutet denn das? Erstling sein heißt Gottes persönliches Eigentum. Im Alten Testament lesen wir schon in 2. Mose 13, Vers 2, dass alle Erstgeburt Eigentum Gottes ist, gehört mir. Alle Erstlinge gehören mir. Also so ganz persönlich in die Nähe, die müsst ihr mir bringen, die gehören zu mir. Ich will sie umsorgen, ich will sie versorgen. Erstlinge, es sollten ja auch nach dem Passafest am 8. Tag die Erstlingsfrüchte vom Feld gebracht werden. Immer das Erste, das ist das Beste. Das ist das Beste, das Neue, das Erste, ja? Und das ist eine Ehrung. Ich darf Erstlingsfrucht sein. Erstling seiner Kreaturen, also hier wird noch ein Akzent gesetzt, der da sagt, vor allen anderen Kreaturen. Das kommt ja also überein mit dem Auferstehungstag Jesu. Er ist ja auch am ersten Tag der Woche auferstanden. Und er war der Erstling von den Toten. Und alle, die mit ihm im Glauben auferstanden sind, sind Erstgeborene unter vielen Brüdern. Erstgeborene. Erstgeborener heißt auch, im Alten Testament lesen wir das, ein Erstgeborener bekam ein besonderes Erbe. Er bekam ein doppeltes Erbe als der Nach- oder Zweitgeborene. Er trat auch im väterlichen Hause als Erstgeborener das Erbe an. Er übernahm also, ich sage es mal so, Landwirtschaft, den Hof, nicht der Zweitgeborene. Der musste sich was anderes suchen, der wurde ausgezahlt, ja, aber der Erstling blieb zu Hause, der kriegte den ganzen Hof. Und so will der Herr uns aus der Erbmasse, die uns durch Jesus Christus zugefallen ist, alle Kraft und alle Zuwendung geben, die zum Leben für ihn und in seinem Missionsauftrag nötig ist. Wir sollen mit dem Erstgeburtsrecht, und das ist ja ein Anrecht, auf das wir uns berufen dürfen, und aus dem heraus wir auch schöpfen können und leben können, nicht nur als Menschenkind, sondern als Gotteskind. Wir sollen mit diesem Erstgeburtsrecht nicht so umgehen wie Esau. Esau, von dem lesen wir ja, wir können das nachlesen in 1. Mose 25, 29 und im Hebräer 12 auch, lesen wir, dass er, und ich übertrage das mal auf uns, die Gotteskindschaft, das Erstgeburtsrecht, wegen des leiblichen Wohllebens verkauft hat. Er hat das Menschsein vor die Gotteskindschaft gestellt. Wir lesen, dass Jakob ein Gericht kochte. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Darum heißt er Edom. Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch bald sterben, was soll mir die Erstgeburt? Jakob sprach, dann schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank, stand auf und ging davon. Und so verachtete Esau seine Erstgeburt. Und das ist also auch die Warnung und Mahnung hier im Jakobusbrief. Ihr seid Erstgeborene von den Toten. Gottes Kinder, missachtet die Erstgeburt nicht zugunsten des leiblichen Lebens. Des leiblichen Lebens, Esau sagt, naja, ich muss sowieso sterben, dann genieße ich mal das leibliche Leben. Was interessiert mich, dass ich Erstgeborener bin? Ja, das und im Hebräerbrief heißt es nachher dann ja auch, er suchte dann erneut den Segen und er fand ihn nicht. Und so geht es manchem Gotteskind, was sich wieder in das leibliche Leben völlig hineingegeben hat, aber plötzlich merkt, jetzt geht es nicht weiter. Und wieder den Erstlingssegen sucht und er ist nicht mehr da. Sondern man kommt dann vielleicht in einen zweiten Segen, wie Esau auch noch einen zweiten Segen gekriegt hat, der dann nicht mehr so von der Fülle Gottes durchdrungen war wie der Erstlingssegen. Das können wir so vergleichen, deswegen merken wir, der Jakobusbrief greift in die Praxis des Glaubens ein und sagt, erinnert euch an die Gotteskindschaft. Erstlinge durch Jesus Christus sind solche, die Gottes neue Geschöpfe sind. Und zwar Erstlinge aller Kreaturen, die über allen Geschöpfen stehen. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Kind Gottes steht über allen übrigen Geschöpfen, die nicht Kind Gottes sind. Und das meint der Apostel Paulus und er redete ja auch nicht nur theoretisch. Er meinte das ganz klar, indem er von dieser Berufung sprach und sagt, wisst ihr denn gar nicht, dass ihr sogar über die Engel richten werdet? Gottes Kind ist höher als die Engelwelt. Welch eine Stellung, welch ein Adel. Und dann, ich sag's mal so, wirft er den Gläubigen vor und sagt, also wisst ihr das nicht, dass ihr die Engel sogar richten wird? Wie seid ihr denn nicht genug, die äußeren Dinge richtig einzuordnen und zu richten? In Kapitel 6 steht das, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten? Weißt du nicht, dass du Gottes Kind bist? Wenn du nur Menschenkind wärst, dann könntest du das nicht. Aber du bist Gottes Kind, die Welt richten. Und wenn nun die Welt von euch oder von dir mitgerichtet werden soll, ja, bist du dann nicht gut genug, die geringen Sachen des äußeren Lebens zu richten? Wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens. Also hier wird es richtig so gegenübergestellt, ja? Und gesagt, schau mal, der natürliche Mensch, das sind die Dinge des täglichen Lebens. Aber erinnert euch, dass ihr Gottes Kinder seid. Und seht das als Höhe an. Und verzettelt euch nicht in den Dingen des täglichen Lebens. Es gehört auch dazu. Aber es ist für ein Gotteskind nicht mehr das Zentrum des Lebens. Und noch ein Punkt, Dieser Zustand des Gotteskindes äußert sich also so, dass sie gerne und schnell bereit sind, auf das Wort Gottes zu hören. Nicht? Jakobus sagt darum, solche Leute, die sind schnell zu hören, und zwar auf Gottes Wort, schnell zu hören. Sie sind, in einer Menge über und Albrecht, und heißt es, sie sind bereit zum Hören. Sie sind langsam zum Reden, also sie sind auch nicht emotional so schnell, Gott große Versprechungen zu machen, die sie gar nicht einhalten können und von denen sie noch nicht mal wissen, ob die Gott überhaupt wollte, sondern sie sind demütig. Sie hören sehr schnell und lassen sich in dem Gehörten führen. Und da könnten wir ein Beispiel anfügen von dem Jephtha, habt ihr ja sicher schon gelesen, in Richter 11. Jephtha, es war ein verstoßener Sohn in der Familie, weil sein Vater mit einer Hure ihn gezeugt hat. Und er wollte die Familie ihn nicht haben, aber er war gesegnet vom Herrn und er war ein stämmiger Mann, ein Kriegsmann, und als Israel groß in der Not war, kamen die Ältesten des Landes und sagten, komm, hilf uns, Jephtha. Ah, jetzt kommt ihr zu mir. Jetzt wollt ihr, dass ich euch helfe. Vorher habt ihr mich ausgestoßen. Und dann hat Jephtha gebetet darüber, dass er die Feinde schlagen könnte. Der Geist Gottes kam auch über ihn. Aber dann war er euphorisch und vorschnell und hat gesagt, wenn du mir den Sieg gibst, dann will ich dir opfern, was als erstes aus meinem Haus kommt, wenn ich zurückkomme. Und was geschah, was lasen wir? Als er zurückkam, kam seine Tochter raus. Und da war er zerknirscht. Tochter, was hast du mir jetzt angetan? Einzigste Tochter. Er hatte sonst keine Kinder. Und die verlor er. Er verlor sie, indem sie nicht heiratete. Sie blieb ehelos. So lesen wir, keinen Mann ihr Leben lang erkannt. Sie hat ihre Jungfrauenschaft beweint mit ihren Freundinnen. Aber das Gelübde musste eingelöst werden. Sei nicht vorschnell, etwas zu reden. Sei langsam zum Reden. So steht es ja auch im Prediger 5. Das möchte ich uns auch in diesem Zusammenhang mal lesen. Das steht in den Versen, ich lese mal 1 bis 5, aber schon aus Kapitel 4, Vers 17. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst und komm, dass du hörst. Das ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Höre erst mal, denn sie wissen nicht, was sie Böses tun. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deine Worte wenig sein. Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume. Und wo viel Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist aber besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schulde bringt und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Also langsam zum Reden. Der Apostel Paulus sprach auch von sich selbst und das meinte er auch damit, dass er erstmal das Wort, was er hört, an sich selbst wirken lassen will. In 1. Korinther 9, Vers 26 bis 27 sagt er ja über sich, wie er mit dem Wort Gottes beim Hören umgeht. Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. So sagt er hier. Ich laufe nicht wie aufs Ungewisse, Vers 26, kämpfe nicht mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern bezwinge meinen Leib. Das heißt, ich höre erstmal das Wort für mich zuerst und bin langsam dann zum Reden. Wenn es mich bewegt, wenn es mich erfüllt, dann habe ich auch etwas zu geben. Das ist immer wieder das Prinzip, das Gott auch für Gottes Kinder gegeben hat. Erst selber essen und dann weiter sagen, ob es geschmeckt hat. Ja, nicht anderen erst was zu essen anbieten, mach mal das und abfragen, war es gut, na dann kann ich auch mal was essen, sondern genau umgekehrt. Erst selber essen und dann mitteilen, dass es gut geschmeckt hat. Und ein drittes, langsam zum Zorn. Und das passiert leider auch immer noch. Besser ist überhaupt kein Zorn. Langsam zum Zorn, also zum Aufregen über verschiedene Dinge. Wir können uns aufregen über Politik, wir können uns aufregen über den Nachbarn, wir können uns aufregen über Familienangehörige, wir können uns aufregen auch über Glaubensgeschwister. Es gibt so viele Dinge, über die man sich aufregen könnte. Aber das soll sehr bedacht werden, ob das überhaupt nötig ist. Denn der Zorn, der menschliche Zorn, tut nichts Gutes. Wir könnten auch sagen, das menschliche Gerechtigkeitsempfinden entspricht nicht der Gerechtigkeit Gottes. Menschliches Gerechtigkeitsempfinden entspricht nicht der Gerechtigkeit Gottes und somit eines Kindes Gottes. Denn das menschliche Gerechtigkeitsempfinden wirkt ein menschliches Handeln, beurteilen, verurteilen oder auch handeln. Aber göttliche Gerechtigkeit hat ein anderes Handeln, eine andere Sicht, ein Glaube der Barmherzigkeit, nicht der Verurteilung. Göttliche Gerechtigkeit schaut, den anderen zu gewinnen. Und natürlich auch zu sagen, wenn du dich nicht gewinnen lässt, bleibst du in der Finsternis. Aber menschliche Gerechtigkeit separiert. Da hast du nicht mehr zu sein, da hast du nicht mehr zu sein, das darfst du nicht mehr machen. Menschliche Gerechtigkeit ist nicht barmherzig und lädt nicht ein, sondern trennt. Wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus praktisch leben wollen, sollen wir also Gottes Wort lesen, persönlich darauf hören, es in uns zunächst, und ich muss das auch immer wieder für mich sagen, zunächst erstmal nur in mir wirken lassen, verändern wirken lassen. Wenn ich in mir keine verändernde Wirkung des Wortes Gottes erleben kann, muss ich schweigen. Habe ich überhaupt nichts dem anderen zu sagen. Wir merken, wie leichtfertig wir da oft sind, dass wir die anderen schnell maßregeln, ohne kontrolliert zu haben, ob wir selber erstmal vom Wort Gottes verändert worden sind. Also auf uns wirken lassen und dankbar bleiben im Gebet über die Erlösung und über diese Gotteskindschaft. Dann bekommen wir auch geöffnete Augen für die Wege und Werke Gottes und sein Handeln. Dann sehen wir plötzlich mit anderen Augen, worauf es ankommt. Dann sehen wir auch den nächsten Menschen anders. Wir hören ihn anders. Wir hören, dass er das und das nur sagt aus dieser und jener Not. Wir gehen nicht mehr nur auf den Schall der Worte ein, sondern wir sehen, was dahinter steht und werden in die Fürbitte geleitet. Wer aufrichtig um diese Praxis bittet, geht nie leer aus. So steht es ja auch in Sprüche 2, Vers 7. Dem Aufrichtigen lässt der Herr gelingen. Und jetzt noch das Letzte. Wir könnten jetzt diesen Stand des Glaubens in uns prüfen. Woran könnte man den prüfen? Prüfen an der Willigkeit. An der Willigkeit, diese Veränderung annehmen zu wollen. Ob ich das wirklich will. Es ist ja ein Kampf, auch in uns einfach als Gotteskinder, auf das Wort einzugehen. Weil ich unbewusst oft spüre, wenn ich darauf eingehe, dann geht's mir an den Kragen. dann irgendwie wird mein Menschleben verändert. Und jetzt ist die Frage, will ich das? Oder will ich lieber mehr Menschleben haben als die Veränderung durch Gottes Kindschaft? Daran kann ich das bei mir selber prüfen, ob sich da etwas weigert. Manchmal ist es ja so, auch einem anderen gegenüber, wo man vielleicht verletzt worden ist, ist man gar nicht bereit, als Gottes Kind zu handeln und zu vergeben. Sondern als Menschenkind sagt man ja, schließlich habe ich ja recht. Schließlich habe ich ja recht. Aber als Gottes Kind heißt es, wir sollen vergeben. Da geht es gar nicht um die Frage, ob ich recht hatte oder nicht. Ob mir jemand jetzt aus welchen Gründen wehgetan hat, soll ich vergeben. Das ist der Widerstreit oftmals in uns. Und Jakobus macht auf diese Dinge aufmerksam. Ja, prüft eure Willigkeit, denn dadurch, durch Willigkeit, gewinnt der Heilige Geist mehr Raum und pflanzt uns fest in das Wort Gottes hinein. Natürlich sind das alles Werdegänge, aber die sollen zugelassen werden. Und dann sagt Jakobus, dann geschieht Folgendes, wo dies eingepflanzt wird mehr und mehr, weil ihr willig seid, darauf einzugehen, dann legt ihr ab Unsauberkeit, alle Bosheit. Ihr nehmt das Wort an mit Sanftmut, ihr weigert euch nicht mehr. Ihr sagt nicht mehr, ach, das muss ich anders verstehen, das kann Gott nicht so gemeint haben. Das Wort, das in euch gepflanzt ist, und das Wunderbare, es hat Kraft, dieses Wort, was da gepflanzt ist, euch selig zu machen, glücklich zu machen. Auch in Zeiten der großen Not. Jesus ist also das lebendige Wort und er hat die Kraft zu tun, was wir nicht können, sondern nur allein im Glauben erfahren und immer mehr erfahren sollen, denn wir sind geboren nach Gottes Willen durch das Wort der Wahrheit als Erstlinge seiner Geschöpfe. Soweit zu diesen Versen, die uns Mut machen sollen, den Blick wieder auf das, was wir sind durch Jesus, zu lenken und uns darin unbändig zu freuen.